HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Our mission is to keep the tradition alive. It's up to us.
On Thursday, the UK faces an in-out referendum on whether to leave the European Union. And incidentally, an in-out referendum is also what most English people call sex.
Geografisch gesehen zählen die Briten zwar zu Europa, aber irgendwie wollen sie nicht so richtig dazugehören.
My lifetime, all our problems have come from mainland Europe.
Unsere Probleme sind immer vom europäischen Festland gekommen. Alle Lösungen dagegen aus den englischsprachigen Nationen der Welt.
I love Europe.
Ich liebe Europa, aber warum, bitteschön, brauchen wir 30.000 Bürokraten, die Papier durch Brüssel schieben? Was haben wir davon?
To take back control and pride in who we are as a people, we want our country back.
Es ist unsere Unabhängigkeit. Wir sind eine Insel, separiert. Wir denken, dass wir keine Hilfe brauchen. Irgendjemand muss uns ja regieren. Und ich glaube nicht, dass wir unsere Identität verlieren. Aber es muss eben auch Regeln geben.
Sie hat historische und auch hysterische Züge, die Debatte, die sich das gespaltene Königreich in den letzten Tagen, Wochen und Monaten geleistet hat. Die reine Vernunft jedenfalls hat diese Debatte nicht beherrscht und irritierenderweise auch nicht die praktische Vernunft, die doch jahrhundertelang als britisches Markenzeichen galt. Dabei ist die Frage, EU-Mitglied oder Nicht-EU-Mitglied, durchaus eine rationale, aber eben auch eine nationale. Und was es mit britischem Nationalismus auf sich hat, das ist schwer zu ergründen, wenn ein Land mit 3, wenn nicht sogar 4 Fußballmannschaften aufläuft und zugleich als Exportweltmeister in Sachen Kolonialismus gilt. Was ist es also, dass diese Inselwelt im Innersten zusammenhält oder vielleicht auch nicht mehr zusammenhält? Me, Myself and I, auf der Suche nach der britischen Identität. So heißt heute am Tag der Abstimmung über Brexit oder Nicht-Brexit der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen unsere Suche dort, wo wir schon fündig werden, ohne lange suchen zu müssen, bei der britischen Lebensart, die keinen unberührt lässt, der ihr begegnet. Weder meinen Kollegen Ulrich Sonnenschein noch seine Gewehrsleute.
Wenn man etwas über die Mentalität eines Landes erfahren will, fragt man am besten einen Ausländer. Wie kaum ein Brite hat sich der Amerikaner Bill Bryson Gedanken über das Wohl und Wehe seines Gastlandes gemacht, bevor er vor ein paar Jahren die britische Staatsbürgerschaft annahm. Seine große Liebe zu der kleinen Insel, wie er Großbritannien in seinem ersten Buch nannte, begann in einer Bushaltestelle in Dover. Weil er keine Herberge finden konnte, hatte der junge Bill Bryson dort die Nacht verbracht. Als die britisch feuchte Kälte über ihn hereinbrach, zog er alles an, was sich in den Tiefen seines Rucksackes fand. Am nächsten Morgen standen die Arbeiter der Frühschicht brav an, um den ersten Bus zu erwischen. »Wo kann ich denn hier einen Kaffee bekommen?«, fragte der unschuldige Bill. »Hier gleich um die Ecke ist ein nettes kleines Café«, bekam er als Antwort. »Aber wenn ich du wäre, würde ich erst mal die Unterhose vom Kopf nehmen.« So ist er, der Engländer, der auf merkwürdige Weise eins wird mit seinem Klischee. Immer höflich distanziert, sachlich und ohne Häme. Er respektiert die Eigenheiten des anderen, als wären es seine eigenen, und macht sich eher über sich selbst lustig. Der britische Humor ist scharf, aber selten verletzend, denn das Individuelle ist des Briten höchstes Gut. Bis heute gibt es keine Meldepflicht, keine Volkszählung und am Telefon meldet man sich gern mit der Nummer. Es gibt immer noch Häuser, die mit ihrem, nicht aber mit dem Namen des Bewohners glänzen, denn Anonymität garantiert individuelle Unantastbarkeit. Kingshead House? Wohnen da nicht die Watsons? Früher ging das einher mit der sogenannten Stiff Upper Lip. Diese würdevolle, ja geradezu aristokratische Haltung, Contenance zu bewahren und sich weder überschwängliche Freude noch tiefes Leid anmerken zu lassen. Lieber wartet man bis zur Tea-Time, um sich einmal so richtig gehen zu lassen. Keep calm and carry on, wurde daraus im Ersten Weltkrieg. Und wenn die private Grenze einmal überschritten wird, man einem Fremden im eigenen Garten begegnet, wird dieser eher ein verwundertes »Can I help you?« hören, als eine barsche Geste der Vertreibung. »Splendid Isolation« heißt das alte Schlagwort, das aus dem Politischen ins Private gewandert ist. Bezeichnete der Begriff der wunderbaren Isolation zuerst die Insellage und die Absicht, sich aus den Gewerken der Nachbarn herauszuhalten und sich stattdessen um die in Abhängigkeit gehaltenen Kolonien zu kümmern, so ist es heute eine individuelle Denkweise. Man bleibt für sich und wird dadurch auch gesellschaftlich unangreifbar. Dieser Gedanke wird gerade wieder stärker. Erst lehnte man den Euro ab und schließlich ganz Europa. Doch so sehr der einzelne Brite sich wohlfühlt in der Isolation dem Kontinent gegenüber, das ganze Land tut dies schon lange nicht mehr. Und wenn man dann die Damen mit den großen Hüten beim Pferderennen in Ascot betrachtet, die beständig winkende Queen mit ihren rottenhaft herumtollenden Corgis und den Innenpolitiker mit seinem Bowler, dann fragt man sich, ob es tatsächlich immer noch Bestand hat, das britische Klischee.
Aber da gab's ja noch dieses andere Klischee, mit dem viele Briten immer wieder auf merkwürdige Weise eins werden, wie es Ulrich Sonnenschein gerade formuliert hat, nämlich das Klischee, immer höflich, sachlich und ohne Häme zu sein. Und ob dieses Klischee immer noch Bestand hat, das kann man sich mit Blick auf die jüngste Vergangenheit durchaus fragen. Oder ist es nur unser kontinentaler Eindruck, dass die Briten diesem Klischee in den letzten Wochen und Monaten weniger denn je entsprochen haben, immer höflich, sachlich und ohne Häme zu sein? Das habe ich vor der Sendung Christian Zaschke gefragt, den Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung in London.
Das ist eine interessante Frage, denn zum einen ist das natürlich ein Klischee, aber ein Klischee, das ziemlich wahr ist. Die Höflichkeit und die Distanziertheit funktioniert ja in Großbritannien und wie ich finde auf sehr wunderbare Weise als so eine Art sozialer Kitt oder man kann auch sagen sozialer Schmierstoff, dass sich Leute dauernd entschuldigen. Das heißt ja nicht, dass die ganze Zeit sozusagen sich schuldig fühlen und denken, oh Gott, ich muss mich hier schon wieder entschuldigen, sondern dieses dauernde, man wird angerempelt und entschuldigt sich selber und sagt sorry. Damit ist der Moment dann ja einfach so aufgefangen und die andere Person sagt auch sorry, alles ist gut. Und diese Höflichkeit, mit der man in der Regel miteinander umgeht, das macht das Zusammenleben gerade in so einem riesigen Organismus wie London natürlich sehr viel einfacher. Was jetzt in dieser EU-Debatte passiert ist, das ist das ganz Interessante. Da scheint was an die Oberfläche gekommen zu sein, das offenbar schon länger gärte und das mit dem Klischee natürlich wenig zu tun hat. Da war sehr viel Wut, da war sehr viel Häme, wenn nicht gar Lüge im Spiel. Sehr ungewöhnlich für Großbritannien, das sonst eigentlich ein ganz wunderbares Debattenniveau hat.
Was hat denn da Ihrer Wahrnehmung nach gegärt, was jetzt an die Oberfläche gekommen ist?
Ich habe den Eindruck, dass es schon länger das Gefühl gibt, insbesondere in weiten Teilen Englands und des ländlicheren Englands, also außerhalb von dem Großraum London, der sehr, sehr international ohnehin ist, dass zu viele Menschen in dieses Land kommen. Und das widerspricht natürlich dem Bild von Großbritannien als relativ weltoffener und doch immer tolerante Nation.
Rührt es vielleicht stattdessen an das, was uns ja Ulrich Sonnenschein in dem Beitrag gerade vorhin auch geschildert hat, an dieses Bedürfnis nach Individualität, nach Privatheit, was ja dann nicht nur auf den einzelnen Menschen häufig bezogen wird, sondern eben auch auf das ganze Land? Geht es da um, wenn man es auf die Spitze treibt, die absolute Nichtzugehörigkeit zu etwas? Ist das ein Motiv, das sich durchzieht durch alle Phasen der britischen Identitätssuche und Identitätsfindung?
Ja, die Nichtzugehörigkeit, das ist ja ohnehin, wenn man nationale Identitäten kreiert, das geht ja in der Regel in der Abgrenzung zu etwas anderem, in der Besinnung auf die eigene Geschichte. Das führt in Deutschland zum Beispiel dazu, natürlich, dass es ein relativ zerrissenes nationales Selbstbild gibt und in England aber dazu, dass es ein sehr, sehr kohärentes gibt, weil das Land natürlich in den Kriegen, so ist das Gefühl, auf der richtigen Seite stand und auch in der Kolonialzeit, das wird alles so ein bisschen schön geredet, dass das vielleicht auch nicht immer so fantastisch war für die Völker, die da kolonialisiert wurden. Und da ist eher so die Ansicht, dass man dafür viel Gutes hinterlassen hat, Eisenbahnen, Zivilisation und so weiter und so fort. Also ein sehr kohärentes Selbstbild. Und die Abgrenzung zum Kontinent war darin natürlich immer wichtig, aber auch die Auseinandersetzung. Ich glaube aber, das wäre sozusagen jetzt eine intellektuelle Erklärung dafür, die relativ weit in die Geschichte zurückweist. Das, was man hier jetzt aber, ich habe das gemerkt bei den Reisen durchs Land, findet, das war vielmehr eben so ein diffuses Gefühl, dass da was anderes ins Land kommt, das nicht dazugehört. Denn ich glaube, zum einen ist da in der Tat ein großer Wunsch nach Individualismus, zum anderen aber gerade im ländlicheren England sind die Leute auch sehr in diesen kleinen Gemeinden verwurzelt. Und die sind natürlich dann unglaublich englisch und die sind unglaublich klischeehaft, mit dem Pub tatsächlich noch als sozialen Mittelpunkt, auch wenn die Pubs sterben im Land. Das funktioniert immer noch relativ gut, diese dörflichen und regionalen Gemeinschaften. Und ich glaube, dass die insbesondere sehr empfindlich darauf reagieren, dass, sagen wir, in Städten entlang der Küste plötzlich sehr viele Arbeiter aus Osteuropa auch sind.
Wenn Sie jetzt Begriffe benutzen wie Empfindlichkeit, diffuses, Klischees, das lässt ja darauf schließen, dass diese Debatte, die wir da in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, die ja durchaus eine rationale sein könnte, weil es ja Argumente für und gegen eine Zugehörigkeit Großbritanniens zur EU gibt, dass diese zunächst mal rationale Frage vielleicht auch eher eine emotionale Frage ist. Ist das Bemerkenswerte an dieser Debatte, die wir erlebt haben?
Absolut. Und das hat mich auch sehr überrascht. Das Thema Europa war innerhalb der konservativen Partei immer sehr, sehr emotional belegt. Das geht noch zurück auf die frühen 90er Jahre. Vielleicht kann man sogar sagen, das ist eine kleine Gruppe gewesen von Konservativen, die den Sturz Margaret Thatchers nicht verwunden haben im Jahr 1990 und sehr, sehr europakritisch waren und das aber sehr, sehr emotional aufgeladen. Und das letzte Mal, dass das politisch in dieser Schärfe auch innerhalb der konservativen Partei gestritten wurde und richtig, dass die Fetzen flogen. Das war, als 1992 um die Ratifizierung des Vertrags von Maastricht ging. Und dann war es relativ lange ruhig und das ist jetzt mit einer Wucht wieder aufgeflammt, nicht nur innerhalb der Partei, sondern hat sich offenbar auch in Teilen der Bevölkerung übertragen, was relativ interessant ist. Denn im Parlament ist die Gruppe, die EU-skeptisch oder gar EU-feindlich ist, das ist eine Minderheit, das sind vielleicht 20%. Das heißt, wenn es einfach eine parlamentarische Entscheidung wäre, das wäre eine ganz klare Sache mit einer gigantischen Mehrheit.
Sie haben in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, die nationale Verunsicherung Großbritanniens habe in der Europafrage ein Ventil gefunden. Wenn nun morgen die Entscheidung gefallen ist, ist dann, um im Bild zu bleiben, die Luft raus aus dieser nationalen Verunsicherung oder gibt es dann ein anderes Ventil, beziehungsweise die Suche nach einem anderen Ventil?
Tja, das lässt sich nicht so leicht finden. Es könnte sein, natürlich, dass im Zuge dessen, wenn jetzt tatsächlich die Mehrheit für den Verbleib in der EU stimmen, dann kann es sein, dass etwas passiert, das zum Beispiel auch in Schottland passiert ist. Da haben 55% vor knapp zwei Jahren gegen die Unabhängigkeit gestimmt. Und dann hätte man glauben können, das Thema ist damit erledigt. Im Gegenteil, die Scottish National Party, die eben sehr für die Unabhängigkeit ist, hat einen gigantischen Zulauf bekommen und ihre Mitgliedschaft verfünffacht innerhalb ganz kurzer Zeit. Und es ist durchaus vorstellbar, dass das Gleiche dann hier passiert und die UK Independence Party, UKIP, die eben sehr, sehr EU-skeptisch oder eben sogar EU-feindlich ist, dass die dann einen großen Zulauf erhält. Und diese Gruppe könnte wesentlich stärker werden. Und das könnte die politische Landschaft in Großbritannien mittelfristig dann doch sehr verändern.
Sagt Christian Zaschke, Großbritannien-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über Me, Myself and I auf der Suche nach der britischen Identität. Wobei sich viele Briten womöglich fragen, ob man diese Identitätssuche tatsächlich einer Handvoll Teutonen überlassen kann, wie zum Beispiel unserer Redaktion oder dem Kabarettisten Dietmar Wischmeier.
Die Nordsee war jahrhundertelang der größte Freund des Mitteleuropäers, denn sie hielt den Tommy auf Distanz. Wenn er schon mal ein Schiff bestieg, so konnte er auch gleich den großen Törn hinlegen und den Neger oder Inder ausrauben. Die größte Seeräuberkolonie der Geschichte wird bewohnt von einem Menschenschlag, der sofern männlich aus blasierten Klemmschwulen besteht und sofern neutral aus hässlichen Stelzvögeln mit blau gefrorenen Beinen. Das, was zivilisierte Völker unter einer Frau verstehen, gibt's dort überhaupt nicht. Die Inselwesen fressen Fisch aus alten Zeitungen, saufen schales Bier und sind neidisch auf die Deutschen, weil die den Nationalsozialismus vor ihnen erfunden haben. Um etwas von dieser faszinierenden Welt des cholerischen Schwachsinns nachzuholen, sind ihre Zeitungen voller Hakenkreuze und Blitzkrieggeschichten.
Der Kabarettist Dietmar Wischmeier und wie er die Briten sieht. Wie die Briten die Welt sehen und sich selbst, das hat womöglich sehr viel mit der Art und Weise zu tun, wie sie auf die Welt und auf sich selbst schauen. Und dieser Satz ist nicht banal gemeint, nach dem Motto, schauen wir mal, dann sehen wir schon, sondern er führt mitten hinein in die britische Art, Philosophie zu betreiben. Denn britische Philosophie, das wird uns jetzt Mario Scala vorführen, beginnt mit dem Satz, bevor wir anfangen zu denken, sollten wir erstmal hinschauen.
Empirisch ist die Wissenschaft oder sie ist Aberglauben und nutzlose Spintisiererei. Britische Philosophen wandten viel Mühe auf, um das ganze sinn- und zweckfreie Fantasieren möglichst aus der Welt zu schaffen. Wo soll das denn auch hinführen? Sich einfach hinstellen und irgendwas denken oder behaupten. Auf sicherem Boden soll gedacht werden. Nachprüfbar muss es sein und, wie David Hume meinte, hätte es eigentlich schon immer sein müssen.
Gesetzt den Fall, Adam hätte anfänglich durchaus vollkommene Vernunftkräfte besessen, so hätte er doch aus der Flüssigkeit und Durchsichtigkeit des Wassers nicht herleiten können, dass es ihn ersticken, noch aus der Helligkeit und Wärme des Feuers, dass es ihn verzehren würde. Ursachen und Wirkungen sind nur durch die Erfahrungen zu entdecken.
Der Charme der britischen Philosophie besteht in ihrer Bodenständigkeit. Leuchtet das nicht unmittelbar ein? Ein Kind, das erste und das letzte Mal in das so herrlich flackernde Feuer greift, ist wissenstechnisch weiter als ein Philosoph, der nur davor sitzt und allerlei Theorien wälzt. Die empirische Grundierung des britischen Denkens geht sogar so weit, alles, was nicht in der allen zugänglichen Erfahrung gewurzelt, scheel anzusehen. Francis Bacon schrieb 1620 in seinem Novum Organum:
Menschliches Wissen und Können fallen in eins. Bücher und Kunstwerke scheinen reich zu sein an Erzeugnissen des Geistes. Allein die tiefe Mannigfaltigkeit besteht in gesuchter Spitzfindigkeit, woraus wenige und bereits bekannte Dinge abgeleitet werden.
Selbst der Kunst mit ihren fantasievollen Eingebungen und Spekulationen wird misstraut. Auch plötzliche, radikale Paradigmenwechsel, wenn wieder mal einer behauptet, das Rad neu erfunden zu haben, scheiden hier aus. Die zentralen Begriffe des britischen Empirismus lauten Natur und Erfahrung. Der Mensch ist Diener und Ausleger der Natur. Er weiß nur so viel, wie er durch Beobachtung oder Experimente herausfindet. Darüber hinaus weiß er nichts und sollte sich auch keine großen Theorien anmaßen. Darin liegt eine vehemente Abgrenzung gegenüber allen Formen von Aberglauben und Irrationalität. Wir sind doch nicht dem religiösen Aberglauben entkommen, ließe sich resümieren, um irgendwelchen neuen Propheten nachzulaufen. Im 17. und 18. Jahrhundert verabschiedeten die bürgerlichen Aufklärer in Großbritannien metaphysische Gedankenflüge. Sie orientierten sich an der greifbaren, sinnlichen Welt, an der, die man anfassen kann. John Locke unterschied in seinem Hauptwerk Versuch über den menschlichen Verstand streng zwischen realen Ideen und fantastischen oder chimärischen.
Unter realen Ideen verstehe ich solche, die in der Natur eine Grundlage haben. Solche, die mit dem realen Sein der Dinge oder mit ihren Urbildern eine Übereinstimmung aufweisen. Unsere einfachen Ideen sind alle real und stimmen ausnahmslos mit der Realität der Dinge überein.
Sowohl Erkenntnis als auch Moral sollen sich nach realen Erfahrungen und Wahrnehmungen richten, nicht nach irgendwelchen luftigen Konstruktionen. Der Common Sense ist hier nicht weit, der gesunde Menschenverstand, der immun macht gegenüber irrationalen Ausbrüchen aller Art. Unsere Ideen stimmen ausnahmslos mit der Realität der Dinge überein. Auf solchen Sätzen lassen sich einsturzsichere Häuser bauen. Und dann heißt es, my home is my castle.
Und so hat nun die Realität der Dinge viele Briten in ihrer Burg auf die Idee gebracht, die Zugbrücke über den Ärmelkanal hochzuziehen. Wir werden morgen wissen, ob ihre vereinten Kräfte dazu ausgereicht haben. Aber bleiben wir noch ein paar Minuten bei der Frage, wie in der politischen Philosophie des Vereinigten Königreichs Ideen entstehen und was für Ideen das sind. Professor Ulrike Ackermann leitet an der Universität Heidelberg das John Stuart Mill Institut, benannt nach dem gleichnamigen englischen Philosophen des 19. Jahrhunderts. Mit ihr habe ich zuerst über den gerade zitierten Satz des Philosophen John Locke aus dem 17. Jahrhundert gesprochen. Unsere Ideen stimmen ausnahmslos mit der Realität der Dinge überein. Frau Professor Ackermann, das klingt berechenbar, das klingt bescheiden, aber ist es nicht auch sehr beschränkt, eine durch und durch pragmatische Sicht auf die Dinge ohne Vision?
Ach naja, ich denke, das verdanken wir gerade den Briten in der europäischen Ideengeschichte, dass sie im Gegensatz zu manch idealistischen Übertreibungen auch auf deutscher Seite sehr pragmatisch, empirisch und utilitaristisch mit dem Leben und den Zukunftsplänen umgegangen sind und sich gegenseitig übrigens auch immer wieder korrigiert haben. Also das Prinzip des Trial and Error, die Erfahrungsgebundenheit von Wissen, auch immer die Skepsis hochzuhalten, das Recht auf Irrtum, das Einkalkulieren, dass man sich irren kann im Denken wie im Handeln, das vom Sockel holen der absoluten Wahrheiten und so weiter. Also das, denke ich, hat die europäische Ideengeschichte und auch die Politik sehr bereichert.
Damit bereiten britische Philosophen zweifellos den Boden, von dem man ausgehen kann. Aber wo wollen sie ausgehen davon hin letzten Endes? Das ist ja auch bei einer Philosophie wichtig, welche Ziele sie ansteuern.
Ja, ich denke, im Unterschied zu dem Kontinent hat die Insel und der angelsächsische Liberalismus beispielsweise die Freiheit sehr auf seine Fahnen geschrieben gehabt. Und das ist übrigens ein Punkt, den John Stuart Mill, der große Freiheitsdenker, der diese wunderbare Schlüsselschrift geschrieben hat über die Freiheit, auch schon bemerkt hat im Vergleich, weil er zwischen Frankreich und England immer pendelte, sehr viel in Europa rumgereist ist, dass der Kontinent eher die Neigung hat, die soziale Sicherheit und das soziale Moment zu betonen, während die Insel die individuelle Freiheit betont. Und insofern ist es wichtig, dass man gegenseitig sich befruchten lässt und auch korrigiert.
Sie haben vorhin das Stichwort Utilitarismus genannt, also die Lehre davon, dass man auf den Nutzen ausgehen soll, auf das Glück. Da ist natürlich die spannende Frage, auf wessen Nutzen? Auf den Nutzen des Einzelnen oder auf den Nutzen der Gemeinschaft? Da hätten wir ja genau den Streit, den Sie gerade vorgezeichnet haben. Und das mündet dann in die Frage, ob der englische Utilitarismus ein egoistischer ist.
Das denke ich nicht. Also da verdanken wir übrigens John Stuart Mill eine ganz wesentliche Korrektur. Er hat den klassischen Utilitarismus eines James Bentham und seines eigenen Vaters James Mill korrigiert und hat tatsächlich in seiner Freiheitsschrift und in seinen wichtigen Schriften zur repräsentativen Demokratie genau ein sehr schönes Gleichgewicht hergestellt. Nämlich das größte Glück der größten Zahl ist natürlich das Glück der Individuen, die aber gleichermaßen natürlich auch im Kontext stehen, nicht isolierte Wesen sind und mit ihrem Glück und ihrer Zufriedenheit und ihrem Streben nach Glück sehr wohl das Gemeinwesen befruchten und sozusagen die Gesellschaft auch genau in diese freiheitliche Richtung bringen können, die tatsächlich auch das Glück für alle bedeuten kann.
Das klingt ja alles, wenn man das überhaupt bei Philosophie sagen kann, relativ bodenständig, aber es ist doch erstaunlich, finde ich, dass also wenn englische Philosophen die Freiheit so hochhalten, dass sie dann ausgerechnet ihren Gedanken keine Höhenflüge erlauben, sondern doch sehr nah am Hier und Jetzt bleiben.
Naja, also John Stuart Mill ist ein ganz klassisches Beispiel. Ihn kann man vielleicht als Brückenbauer zwischen dem Kontinent und der Insel ansehen. Er hat seine Landsleute doch sehr kritisiert, stand im Briefwechsel mit Auguste Comte, dem Begründer der Soziologie, mit Alexis de Tocqueville, Wilhelm von Humboldt und hat stark gemacht, dass auch dieser Pragmatismus und der Utilitarismus mit seinem Rationalismus Grenzen hat. Also, dass die Antriebskräfte eines Individuums nicht nur die Vernunft sind, sondern dass es auch immer eine irrationale Seite gibt. Und daraus hat er seine Philosophie der Freiheit entwickelt, die gründet in den Lebensexperimenten der Individuen. Und diese Lebensexperimente und dieses geteilte Wissen führt überhaupt dazu, dass sozusagen die Zivilisation sich weiterentwickeln kann.
Wenn man diese beiden Schlüsselbegriffe Freiheit und Nützlichkeit nochmal zusammennimmt, das, was ich mit meiner Freiheit anfange, was ich als meinen Nutzen erkenne, das ist ja sehr oft situationsabhängig, also davon, was ich in meiner Umgebung vorfinde. Wenn also Freiheit, Nutzen, Realitätssinn so wichtig sind in der englischen Philosophie, ist das vielleicht der Grund dafür, dass die Engländer als Meister des Kompromisses gelten, dass sie auf eine geschriebene Verfassung verzichtet haben, dass sie möglicherweise sagen, lieber kleine Schritte als große Würfe?
Auf jeden Fall. Und das, denke ich, ist ein ganz besonderes Charakteristikum, der Disput und der Streit. Dass diese Gesellschaft nicht nur auf parlamentarischer Ebene, sondern insgesamt immer sehr, sehr heftig und sehr intensiv und sehr tiefgehend und auch sehr radikal die Sachen in Frage stellt und debattiert. Also da könnten wir, die wir doch zum Teil auch eher die Neigung zum Konsens haben, einiges lernen.
Aber da zeigt ja gerade die Debatte, die wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, dass das eben nicht auf dieser so typisch britischen, rationalen Art und Weise passiert ist, sondern eben auch sehr emotional.
Beides. Also ich denke, man darf angesichts der Polemiken nicht vergessen, dass auch Polemik zum Stil der rationalen Auseinandersetzung dazugehört. Und ich denke, wir können von den Briten und ihrer Infragestellung dieser Form des europäischen Einigungsprojektes auch einiges lernen. Also es kamen immer wieder Argumente von der Insel, die sehr wohl im Kontext stehen mit Misstrauen und Zweifeln, die wir hier auch auf dem Kontinent hegen. Und insofern finde ich die Debatte, die dort geführt wird, auch in dieser Radikalität, die bei uns verhindert wurde. Also es waren ja immer wieder Versuche unternommen worden, ob man eine Volksabstimmung abhalten lässt. Das wurde nicht gemacht, weil man diese Debatte verhindern wollte. Und ich denke, wenn man eine Debatte verhindert, ist das große Problem, dass man natürlich die ganze Auseinandersetzung, die Konflikte, die unterschwellig da sind, damit auch zudeckt.
Aber es wäre dann doch zu kurz geschlossen, wenn ich das richtig verstehe, dass man aus dieser Herangehensweise, philosophischen Herangehensweise vieler britischer Philosophen schließt, dass es dann ein Denken, was völlig immun wäre gegenüber Radikalisierung. Denn die Radikalisierung, wie Sie sagen, die findet ja genau trotzdem dann statt.
Das ist richtig. Also wir haben natürlich die Ideengeschichte und was verdankt sozusagen die europäische Ideengeschichte den Briten. Das heißt ja nicht, dass es auch Philosophen heute gibt oder Polemiker oder Politiker, die sich nicht unbedingt in dieser aufklärerischen Tradition bewegen, die wir sehr wohl den Briten auch verdanken. Also insofern schützt es ja nun keineswegs vor Dummheit jetzt in der Gegenwart.
Professor Ulrike Ackermann, Leiterin des John Stuart Mill Instituts an der Universität Heidelberg. Apropos Dummheiten in der Gegenwart, die zu suchen, lässt der Kabarettist Dietmar Wischmeier keine Gelegenheit aus bei seinem Blick auf die britische Insel.
Zur weiteren Volksbelustigung halten sich die Inselmenschen, eine durchfaulte Familie aus pferdegesichtigen Hühnerfickern, genannt die Royals. Deren Leben ist so verstrahlt, dass kein Drehbuchautor der Welt es sich hätte ausdenken können. So träumte sich der Prinzregent als Tampon in den Muttermund eines hochaufgeschossenen Rottweilers hinein. Darauf muss man erst mal kommen. Richtig stolz ist der Brit auf seinen Humor. Man darf über alles lachen, sofern einige Tote drin vorkommen. Niedergang und Verwesung sind die alltäglichen Freuden der Leute mit den roten Haaren. Seit einem halben Jahrhundert müssen sie erleben, wie sich das einst so stolze Empire in ein Drittweltland, allerdings ohne Sonne, verwandelt. Nicht mal mehr genug Sprit hat man, um die ferne Schwarzhaut oder den gelben Mann auszunehmen. Deshalb unterhält der Tommy einen Kolonialerlebnispark in Nordirland. Hier wird noch richtig mit scharfer Munition geballert. Wie einst am Kap oder am Ganges.
Aber Dietmar Wischmeier ballert von Deutschland aus zurück in seinem Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten, aus dem er seit einigen Jahren regelmäßig in der ZDF-Heute-Show zitiert. Me, Myself and I, auf der Suche nach der britischen Identität. Der Tag in HR2 Kultur. Am Tag der Abstimmung, die darüber entscheidet, ob Großbritannien bleibt. Ob es weiterhin in der Europäischen Union oder ob es in Zukunft ganz bei sich bleiben wird. Hinter beiden Optionen steckt, wenn man so will, ein bewahrender, ein konservativer Ansatz. Und das wiederum zeigt, dass konservativ ein sehr ambivalenter Begriff ist und in Großbritannien mehr denn je. Das hat unsere Korrespondentin Gabi Biesinger in den letzten Wochen feststellen können.
Royal Ascot, die Pferderennwoche in der verträumten Grafschaft Berkshire, ist ein Höhepunkt im sommerlichen Gesellschaftskalender. Dort tummeln sich unter den Augen der Queen, die täglich dort ihre Aufwartung macht, die hochwohlgeborenen Reichen und Schönen. Der geeignete Ort, um über Konservatismus zu sprechen. Damien aus Bunbury in Mittelengland verzehrt mit seiner Frau Brenda gerade ein Meeresfrüchte-Picknick aus dem Weidenkorb und meint, Konservatismus? Das kann man nicht in einem Satz erklären.
It's not something that you can define in a few sentences. In the old days it was a stratum of society.
Früher war Konservatismus an die gesellschaftliche Führungsklasse gebunden, die wollte, dass jeder seinen Platz kennt und die Stabilität der Gesellschaft nicht gefährdet. Aber jetzt hat Konservatismus die Gesellschaft durchdrungen und viele, die sich früher Arbeiterklasse nannten, vertreten jetzt auch konservative Werte.
Because there are values that they see.
Konservative Werte wie Familie, Moral, Fleiß, Ordnung und Sicherheit. Am Nebentisch picknicken Sally aus Surrey und ihre Schwester Jane, allerdings bloß aus einer Pappschachtel. Für sie bedeutet konservativ, nicht radikal zu sein, gemäßigte Politik der Mitte.
Nothing radical, middle of the road, traditional, English or British.
Es geht um traditionelle britische Werte und schließt jeden mit ein. So wie David Cameron das beschreibt als One Nation. Keiner wird ausgeschlossen und es gibt keine Spaltung in der Gesellschaft.
There should be no division.
Sally und Jane wollen unbedingt in der EU bleiben. Sie schätzen die kulturelle Vielfalt im Land. Damien und seine Frau haben per Briefwahl schon für den Austritt aus der EU gestimmt, wegen der vielen Einwanderer. Insofern spiegeln die Rennbahnbesucher das Bild an der Führungsspitze der konservativen Partei wider. Premierminister David Cameron trommelt für den Verbleib in der EU. Sein politischer Rivale und Parteifreund Boris Johnson führt die Leave-Kampagne an. Immer wieder fragt man sich, was wollen die konservativen Brexit-Befürworter sich und anderen eigentlich beweisen, wenn sie darauf pochen, dass Großbritannien es auch alleine schaffen kann. Schwingt da vielleicht bei vielen Konservativen noch immer der Schmerz über das verlorene Weltreich mit? Kenneth Clark, konservatives Urgestein, setzt sich leidenschaftlich für den Verbleib in der EU ein und sieht die Ursachen für den konservativen Drang zum Brexit woanders.
Well, that was the 1975. I had quite a lot of parliamentary colleagues, conservative MPs.
Beim EU-Referendum 1975 hatten wir viele konservative Kollegen, die dem britischen Empire nachtrauerten. Aber heute ist das nicht mehr so. Die treibenden Kräfte heute sind Ärger über und Angst vor Veränderung. Leute, denen das 21. Jahrhundert zu schnell ist und die denken, wenn sie die EU verlassen, wird alles wieder etwas einfacher und vertrauter.
It is anger and fear of change.
Ärger und Angst angesichts rasanter Veränderungen. Und wo diese Gefühle um sich greifen, da treten gerne Nationalisten auf und versprechen, die Bürger zu beschützen. Und zwar wahlweise vor dem eigenen Staat oder vor Europa. So hat es Robert Skidelsky, britischer Wirtschaftshistoriker und Mitglied des Oberhauses im Hinblick auf den britischen Nationalismus formuliert. Aber was ist das überhaupt für ein Nationalismus, der britische? Darüber haben schon die Kriminalschriftstellerin Harriet Vane und der Amateurdetektiv Lord Peter Wimsey diskutiert in dem Roman Aufruhr in Oxford von Dorothy Sayers.
Ich bin keine reinblütige Engländerin. Irgendwo bin ich auch ein bisschen schottisch und irisch.
Womit bewiesen wäre, dass sie Engländerin sind. Keine andere Rasse brüstet sich mit ihrer Mischblütigkeit. Ich selbst bin einfach unanständig englisch, weil ich neben den üblichen Nationalitäten noch zu einem 1/16 Franzose bin.
Professor Roland Sturm ist Politikwissenschaftler an der Universität Erlangen-Nürnberg. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die britische Politik und ich habe ihn gefragt, ob britischer Nationalismus tatsächlich nichts mit Rassismus oder mit völkischem Gedankengut zu tun hat.
Zentral würde ich sagen nicht. Es gibt immer Ränder, das hat man bei der Brexit-Kampagne jetzt auch gesehen, nicht? Die meisten nationalen Fragen wurden nationalen Interessen formuliert. In der Schottland-Autonomie-Frage hat das mit Identität und Autonomie vor allen Dingen zu tun. Aber natürlich kann man, gerade wenn man immer in Einwanderung spricht, und das war ja ein großes Thema der Brexit-Kampagne, durchaus sich an diese rechten Ränder annähern. Und da ist es UKIP zum Beispiel. Vor ein paar Jahren, die Partei ist jetzt fast eingeschlafen, die British National Party, die faschistische Partei, hatte da auch mal Europaabgeordnete sogar gewonnen.
Das heißt also, der britische Nationalismus, wenn man ihn überhaupt so als britischen Nationalismus bezeichnen kann, hat verschiedene Quellen. Welche sind das im Einzelnen?
Ich würde sagen, das eine ist das überspannende Dach, das Commonwealth, das Empire, der Blick nach außen. Man wurde ja nur deshalb Brite, weil es eben diesen Gegensatz von innen, das sind sozusagen alle im Commonwealth mal gewesen, und der Außenwelt gab. Und das Zweite ist, es gibt in der letzten Zeit, seit den 70er Jahren, verstärkt seit den 90er Jahren, das Gefühl der Schottenwaliser, und ja, in Nordirland ist eine Sondersituation nochmal, dass es sowas wie Nationen innerhalb des Vereinigten Königreichs gibt und die ihr nationales Interesse, dass es vor allen Dingen Autonomie durchsetzen wollen.
Sie haben den britischen Nationalismus mal als einen inklusiven, als einen Nationalismus beschrieben, der nicht ausschließt. Wie meinen Sie das?
Auf allen Ebenen finden Sie das also nicht, dass man sagt, wir sind Nationalisten und die anderen Nationen sind weniger wert, werden von uns missachtet. Das passiert nicht, sondern in Schottland zum Beispiel gilt die Regel, wer in Schottland wohnt, ist Schotte. Und da gibt es nicht Fragen nach Rasse, Sprache oder anderen Dingen, die eine Rolle spielen bei ausschließenden Nationalismen. Und für Gesamt-Großbritannien sind das ja diese Bindestrich-Briten, also Briten, die sagen, sie sind indischer Herkunft Briten oder mit pakistanischer Herkunft Briten. Und damit werden auch wieder Brücken geschlagen und diese Inklusivität wird betont.
Wenn dieser britische Nationalismus, so wie Sie ihn beschreiben, nicht ausschließend ist, nicht andere ausschließt, könnte es dann aber auf der anderen Seite so sein, dass britische Nationalisten neigen, sich selbst und ihr Land auszuschließen, zwar andere in das eigene Konzept einzubeziehen, sich aber nicht einbeziehen zu lassen. Ist das möglicherweise ein Charakteristikum, das ja sehr viel zu tun hat mit der britischen Spielart von Nationalismus?
Das nicht einschließen lassen bezieht sich eigentlich auf die Verfassungsgrundlagen des Landes. Also wenn Sie davon ausgehen, dass das nationale Parlament souverän sein soll und alleine fähig sein soll, das nationale Leben zu bestimmen, dann ist jeder Eingriff von außen, in Anführungszeichen EU, etwas, was gerechtfertigt werden muss. Aber es ist keine Abwehrhaltung, sondern man ist ja auch Mitglied von NATO und bleibt beim Commonwealth. Also das ist stark interessengeleitet, solange man nicht das Gefühl hat, diese Außeneinbindung führt zum Kontrollverlust.
Diesen Empire-Gedanken, den Sie ja vorhin auch schon angeführt haben, wollte ich nochmal aufgreifen. Der amerikanische Politologe Larry Seedentop hat vor 10 Jahren den Gedanken geäußert, dass zwar für die kontinentalen Staaten Europa eine Erweiterung ihrer Interessen bedeutet, dass aber Großbritannien als alte Seefahrer- und Handelsnation ein globales Selbstverständnis habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn es also seine nationale Identität nur über Europa definierte, dann würde der Horizont Großbritanniens schrumpfen. Was meinen Sie? Ist Europa zu groß oder zu klein für Großbritannien?
Naja, das ist ein bisschen Winston Churchill. Und das ist ein bisschen die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man glaubte, es gäbe so 3 Kreise der Politik, in denen man sich bewegen kann. Das eine sei die englischsprachigen Länder, das andere sei das Commonwealth, das dritte sei Europa und Großbritannien sei das Bindeglied für alle 3 Kreise und könnte damit eine besondere Position in der Weltpolitik spielen. Aber wir wissen ja, englischsprachige Länder, USA ist eine Führungsmacht auch ohne Großbritannien. Ich glaube, es ist eher das Problem, dass Großbritannien unter seinen Möglichkeiten spielt, wenn man sagt, wir brauchen die anderen nicht. Gerade diese historisch gewachsene Rolle in diesen Kreisen sozusagen gibt Großbritannien eine gute Möglichkeit, nationale Interessen zu vertreten. Und das wird ein bisschen vergessen in der letzten Zeit.
Der britische Nationalismus ist, wie wir gemerkt haben, in diesem Gespräch sehr vielfältig. Also es gibt den Nationalismus, der die eigenen Bürger schützen will vor Europa. Es gibt aber auch den Nationalismus, der bestimmte Regionen schützen will vor dem zentralen Parlament in London. Was hat dieses Konkurrenzverhältnis dieser verschiedenen Nationalismen ja letztlich zur Folge? Stehen die einander im Wege? Wie sehen Sie da die künftige Entwicklung?
Naja, ich meine, aus der schottischen Sicht ist oder walisischen Sicht ist die Sache klar. Das zeigen alle Umfragen. Priorität hat die regionale oder nationale Identität, also die schottische vor der britischen, die walisische vor der britischen. Zweitens, man kann ja mehrere Identitäten haben, das ist ja in Deutschland auch so. Da kann ja Bayer und Deutscher und Europäer gleichzeitig sein, so ist es in Großbritannien natürlich auch. Aber Priorität hat die regionale Identität, die schottische, die walisische. Aus dieser Sicht ist es klar. Aus der Sicht Englands ist es schwierig. Und da ist ja immer auch die Gefahr des Little England, das Abgleiten sozusagen in die hessische Version davon. Da gibt es die English Defence League, da gibt es zum Teil die Faschisten, Britain First und so weiter, die tatsächlich dann in diese Ecke geraten, England geht nur durch Abgrenzung und nicht mehr durch Inklusion. Und das ist, glaube ich, im Augenblick auch eine gewisse Debatte. Engländer kümmern sich nicht mehr um schottische Identität. Die akzeptieren, dass es sie gibt. Genauso akzeptiert man die walisische Identität. Die eigene Identität zu finden und die abzugrenzen von der anderen, ist auch politisch sehr schwierig. Man hat ja versucht, auch englische Regionen einzuführen. Im Augenblick gibt es eine Strategie der Regierung, Regionen voranzubringen innerhalb Englands. Aber das sind meistens ökonomische Strategien. Und selbst die Idee, dass man dort selbstgewählte Bürgermeister hat in bestimmten Regionen, war sehr, sehr schwer durchzusetzen.
Professor Roland Sturm, Politikwissenschaftler an der Universität Erlangen-Nürnberg. Me, myself and I, auf der Suche nach der britischen Identität, der Tag in HR2 Kultur. Und wir hören noch einmal dem Kabarettisten Dietmar Wischmeier zu beim Blättern in seinem Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten.
Und eigentlich ist es auch egal, ob ein Banto oder ein Kathole den Löffel abgibt. Hauptsache, er wird weitmännisch korrekt erlegt. Die Jagd nämlich ist der Upperclass schönstes Pläsier. Da verfolgt man mit einer ganzen Kavallerieschwadron ein einziges Füchslein oder knallt aufgescheuchte Hühner ab. Weil es aber nicht genug Füchse und Moorhühner gibt auf dem kargen Eiland, muss der Tommy ab und zu in irgendeinem Krieg ziehen, damit die Lower Class auch was vor die Flinte kriegt. Falkland, Balkan, Afghanistan oder der Irak, die Mohrenjäger haben immer ihren Spaß. Doch eins, das fuchst den Tommy ganz gewaltig. Drüben auf der anderen Seite der ekligen Nordsee lebt ein Volk von Doofköppen, dass ihn nicht nur die durchgeknallten Windsors eingebrockt hat, sondern auch noch einen BMW-Motor in den Rolls-Royce. Nun ist aber Schluss. Demnächst werden sie wohl uns überfallen. Rein historisch gesehen wären sie ja mal dran.
Tja, und mit diesem letzten Satz hat Dietmar Wischmeier gezielt gegen das wichtigste Gebot im britisch-deutschen Verhältnis verstoßen, das da lautet »Don't mention the war«, bloß nicht den Krieg erwähnen. Aber was wäre die britische Identität und der britische Humor ohne die immer wiederkehrende Übertretung dieses Gebots? Dass sich in London mittlerweile auch deutsche Comedians nicht mehr halten, das hat unsere Korrespondentin Gabi Biesinger vor kurzem feststellen können.
Samstagabend im Leicester Square Theatre im Londoner Vergnügungsviertel Soho. Im Publikum sitzen Deutsche und Engländer. Und auf der Bühne erklärt der deutsche Comedian Paco Erhardt, warum die Deutschen eigentlich eine ziemlich erfolgreiche Nation sind.
We won four World Cups, won the Formula One 8, 9 times now. First runners up in 2 World Wars.
Viermal die Weltmeisterschaft und 8, 9 Mal die Formel 1 gewonnen und bei 2 Weltkriegen immerhin Zweiter geworden. Deutschen Zuschauern bleibt bei diesem Gag gerne mal das Lachen im Hals stecken. Die Engländer im Publikum dagegen prusten befreit los. Auch die Briten können nämlich nicht loslassen. Zu bezeichnend ist der Zweite Weltkrieg für das deutsch-britische Verhältnis. Er bietet immer wieder einen Anknüpfungspunkt. Der berühmteste Sketch dazu stammt wohl von John Cleese von der Komikertruppe Monty Python.
Listen, don't mention the war.
Erwähnt auf keinen Fall den Krieg, schwört Cleese in seiner Rolle als schlecht gelaunter Hotelbesitzer Basil Fawlty in der Fernsehserie Fawlty Towers sein Personal ein. Die deutschen Touristen, die er bewirten soll, bringen ihn ganz durcheinander. Und natürlich kennt Fawlty fortan kein anderes Thema mehr als den Krieg.
Is there something wrong?
Will you stop talking about the war?
Me? You started it?
We did not start it.
Yes, you did. You invaded Poland. Yeah.
Hören Sie auf, über den Krieg zu reden, fordert der deutsche Tourist. Wieso? Sie haben doch damit angefangen. Haben wir nicht? Doch, Sie sind doch in Polen einmarschiert. Ian Hislop sitzt jeden Freitag in der Fernsehshow Have I Got News For You, in der die Ereignisse der Woche in Form eines absurden Quizzes durch den Kakao gezogen werden. Und Hislop ist Herausgeber der Zeitschrift Private Eye, dem deutschen Gegenstück zur Titanic. Hislop gilt als der meistverklagte Mann in Großbritannien. In solche humoristischen Fußstapfen trat auch Rowan Atkinson mit seiner Fernsehserie Blackadder. Atkinson ist in Deutschland vor allem als Mr. Bean bekannt, der sich unbeholfen durch die Tücken des Alltags brabbelt. Berühmt in Großbritannien wurde er dagegen als Blackadder, die schwarze Natter. Atkinson spielt sich in der Serie durch die britische Geschichte, zieht am Hof von Königin Elisabeth I. die Strippen oder erlebt als Hauptmann Blackadder die Absurditäten in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs.
It's ice cream in Berlin in 15 days.
Or ice cold in no man's land in 15 seconds.
Wir werden in 15 Tagen in Berlin sein und Eiscreme essen, verspricht der Vorgesetzte. Oder in 15 Sekunden eiskalt im Niemandsland liegen, kontert Blackadder. Humoristisches Vorbild war für Atkinson nach eigenen Angaben übrigens die Komikertruppe Monty Python, die in den 70er Jahren die absurde Variante des britischen Humors weltberühmt machte. Ob der Sketch über das Ministry of Silly Walks, das Ministerium für sonderbare Gangarten, bei dem John Cleese wie ein Storch im Salat durch die Gegend starkste, oder der Dialog in der Zoohandlung, als der Verkäufer dem Kunden weismachen will, dass der tote Papagei bloß schläft.
I know a dead parrot when I see one and I'm looking at one right now.
No, no, it's not dead, it's resting.
Resting?
Yeah.
Look, matey. This parrot is no more.
Erst im vergangenen Sommer brachten die inzwischen über 70-jährigen Pythons ihre Kultsketche in London noch einmal auf die Bühne. Die Shows waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.
Always look on the bright side of life.
Dem Leben die strahlendsten Seiten abzugewinnen und einem so düsteren Thema wie dem Zweiten Weltkrieg die lustigsten Seiten. Der britische Humor blüht gerade dort, wo er bei uns in Deutschland oft im Keim erstickt wird. Professor Alexander Brock, Professor für englische Sprachwissenschaft am Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Halle-Wittenberg. Guten Abend.
Guten Abend.
An welchem Punkt hört eigentlich bei den Briten der Spaß auf?
Ich glaube, die Briten haben grundsätzlich enormen Spaß am Tabubruch. Es gibt ja genügend Tabus in Großbritannien. Also wir hatten vorhin gesprochen, gehört über die Philosophie der Freiheit von John Stuart Mill. Dem steht natürlich diese soziale Beherrschtheit gegenüber, Stiff Upper Lip und so weiter. Und diese Stiff Upper Lip und diese extrem sozialen Grenzen, die aufgebaut werden, die werden immer extrem gern weggespült mit Komik. Es gibt allerdings Ausnahmen. Es gab mal einen Skandal 2003, wo eine Komikserie sich mit dem Thema Pädophilie beschäftigt hat, aber gar nicht auf Pädophilie selbst abgezielt hat, sondern auf die mediale Verarbeitung, die journalistische Verarbeitung von Pädophilie. Das hat aber trotzdem einen Sturm von Entsetzen und Entrüstung gebracht und der Fernsehsender musste sich anschließend entschuldigen. Also es gibt auch in Großbritannien Grenzen.
Aber das nehmen wir mit, der englische Humor geht so weit wie nur irgend möglich, während das, was wir hier in Deutschland wahrscheinlich schon als englischen Humor empfinden, womöglich nur alltägliche Konversation ist, das britische Understatement. Oder würden Sie das auch tatsächlich schon unter englischen Humor rubrizieren?
Ja, also ich glaube, die deutsche Wahrnehmung von britischem Humor ist schon ziemlich beschränkt, weil deutsche Fernsehsender eine ziemlich kleine Auswahl nur von Serien bringen, von denen sie glauben, dass sie im deutschen Fernsehen tatsächlich auch ankommen. Also es gibt eine extrem viel weitere Spanne, so genauso wie auch Monty Python ja immer nur ein Strang von Komik war, die in Großbritannien waren. Und die große Masse in Großbritannien guckt sich die gleichen Serien an wie wir in Deutschland, nämlich meistens amerikanische Produkte oder ein Abklatsch davon. Also die deutsche Sicht ist schon recht eingeschränkt, denke ich.
Dann versuchen wir diese Sicht mal ein bisschen zu erweitern. Was sind denn so die wichtigsten Spielarten des britischen Humors, gerade auch was die Mittel angeht, mit denen er arbeitet?
Ja, also die Sitcom ist nicht totzukriegen. Die wird immer in verschiedenen Spielformen immer wieder bleiben. Die Themen und die Zielscheiben, auf die sich Komik richtet, also Inkongruenzen und komische Aggressionen, werden bloß ein bisschen anders über die Jahre. Was ich in den letzten 10, 15 Jahren beobachtet habe, sind nicht Tabubrüche, so wie sie in den 60ern oder 70ern gebracht wurden, wo sehr viel rassistischer Humor noch in britischen Comedies zu sehen war, sondern neuerdings ist es eher der Umgang mit Tabubrüchen, die Bewältigung von politischer Korrektheit, an der viele Leute scheitern, und was das Ergebnis ist, ist extreme Peinlichkeit, so dass man sagen kann, Peinlichkeit, das Scheitern an politischer Korrektheit, an sozialen Normen, ist ein riesengroßes Thema in Großbritannien. Wenn man an Comedies wie The Office denkt, wo es eine deutsche Variante auch in Stromberg gibt, oder Extras, da geht es ganz viel um körperliche Behinderungen, um ethnische Gruppen und so weiter. Und wie der Protagonist damit umgeht, beziehungsweise scheitert daran, politisch korrekt zu sein.
Da sind wir an dem Punkt, dass man ja Witze machen kann, und häufig geschieht das ja auch, auf Kosten anderer. Man kann sie aber auch auf eigene Kosten machen, sich selbst auf die Schippe nehmen. Ist das Kriterium, ein Charakteristikum des britischen Humors, dass der das ja in einem stärkeren Maße betreibt, als vielleicht alle in allen anderen Ländern das geschieht, dass sich selbst auf die Schippe nehmen?
Ja, also so eine Selbstspiegelung ist extrem stark, bis hin, also wie ich es jetzt gerade gesagt habe, wie gehen Briten mit britischen Normen um, wie gehen Briten mit allgemeiner politischer Korrektheit um und so weiter. Das ist erstmal eine Komponente, und das geht sogar so weit, dass sie ihr eigenes Komikverhalten reflektieren. Also metakomisch betrachten, welche Witze sie machen, an welchen Stellen sie machen und an welchen Stellen Witze nicht funktionieren und warum sie nicht funktionieren. Also es bleibt praktisch nichts ausgespart von dieser Reflexion.
Wir haben in der Sendung über britischen Pragmatismus gesprochen, ja, über diese sehr schnörkellose, rationale Annäherungsweise an die Probleme der Welt. Ist dieser Hang zum Humor, zum Absurden die Kompensation dieses Pragmatismus, oder ist das die andere Seite derselben Medaille?
Ich denke, eigentlich ist die andere Seite derselben Medaille. Also der Pragmatismus und dieses Down to Earth sozusagen sind ja durch viele, viele Sachen verstellt sozusagen. Ne? Durch das ziemlich deutliche Klassensystem in Großbritannien, bestimmte gesellschaftliche Normen und so weiter. Und diese Notwendigkeit, immer zu funktionieren und keine Fehler zu machen, keine sozialen Fauxpas zu begehen und so weiter, dieser Zwang, diese Beschränkungen werden eigentlich im Humor aufgelöst. Da entsteht wieder der unverstellte Blick, und da kann man sich zu seinen Fehlern und auch zu seinem Rassismus und zu anderen Sachen bekennen. Also ich denke, es ist dieses große Ablassventil, hier kann ich sozusagen mich ausleben, wie es ja auch schon Freud in seiner Theorie behauptet hat.
Wir haben ja in der Sendung auch über verschiedene Nationalismen in Großbritannien geredet. Wenn man das jetzt mal auf den Humor überträgt, gibt es entscheidende Unterschiede zwischen dem englischen, dem walisischen, dem schottischen, dem irischen Humor?
Also es gibt Unterschiede. Also Insofern als Engländer Witze über die Waliser, über die Schotten und über die Iren machen und alle anderen umgedreht über alle anderen nationalen Gruppen dann auch. Also man sucht sich immer den Nachbarn als Zielscheibe sozusagen. Das ist die eine Sache. Und dann gibt es eine relativ starke Nord-Süd-Unterscheidung in England selber. Also Nord- und Südengland ist wird von außen, also im Ausland nicht so deutlich gesehen, aber südenglischer Humor und südenglische Komiker funktionieren anders als nordenglische. Und das wird auch in Fernsehsendungen deutlich, als ganz viele Comedies gespeist werden von den Unis Cambridge und Oxford zum Beispiel. Also Cambridge hat mit den Cabbage Footlights solche Leute hervorgebracht wie Monty Python, aber auch Rowan Atkinson und später David Mitchell und Robert Webb und so weiter. Aber auch Leute wie Peter Schaffer und Salman Rushdie, also ernstzunehmende Schriftsteller, die aus diesem gleichen Milieu kommen. Und dass die alle aus Südengland kommen, von den elitären Universitäten und dann Komiker werden, das wird schon wahrgenommen. Und in Nordengland eben auch in gewisser Weise misstrauisch beäugt zum Teil.
Kommen wir zum Schluss nochmal auf den Ausgangspunkt unseres Tages hier in HR2 Kultur zurück, auf die Brexit-Debatte, die ja umgeschlagen ist vom Rationalen ins Emotionale. Das haben wir ja einige Male thematisiert. Wie ist das mit dem Humor? Haben die Briten schon in der Frühphase der Brexit-Debatte diesen Humor verloren, dass diese Debatte ja dann doch so heftige, manche sagen auch hysterische Züge angenommen hat?
Ja, also zum Glück nicht. Also ich habe gerade heute noch mal so ein bisschen im Netz rumgeschaut und es gibt wunderschöne Sammlungen von Tweets, also Twitter-Nachrichten, wo auf ganz engem Raum wunderschöne humoristische Kommentare abgegeben werden darüber, was passieren wird, wenn Brexit wahr wird oder wenn Brexit eben nicht wahr wird. Und da bin ich sehr froh, dass die Briten trotz dieser Hysterie, wie Sie richtig sagen, noch ein Resthumor bewahrt haben. Und das gibt mir Hoffnung dafür, dass Großbritannien auch diese Hürde irgendwie überwindet und nicht zum Trauma das werden lässt.
Professor Alexander Brock, Professor für englische Sprachwissenschaft am Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Halle-Wittenberg. Vielen Dank. Me, Myself and I, auf der Suche nach der britischen Identität. Diesen Tag in HR2 Kultur wollen wir jetzt ausklingen lassen mit einem musikalischen Kompromiss zwischen Brüssel und Brexit. Auf die Melodie der Europahymne trifft ein Text, in dem immer wieder die Rede davon ist, was die EU, the EU, ihre Gegner mal kann. Zugegeben, das ist ein Kompromiss mit Schieflage, aber dafür versucht der kleine Sänger wenigstens immer den richtigen Ton zu treffen. Wer den richtigen Ton der britischen Mehrheit getroffen hat, die Gegner oder die Befürworter des Brexits, nun am morgigen Tag sind wir klüger. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen zuvor noch einen angenehmen Abend.